Ich finde das auch so traurig, weil ich sehe wirklich in meinem Umfeld, egal ob im Freundinnenkreis, im Bekanntenkreis, auf der Arbeit und so, ich sehe wirklich so viele Männer, die komplett emotional verkümmert sind.
Ja.
Bei denen ich denke, ihr habt sowohl zu euren eigenen Bedürfnissen und Gefühlen überhaupt keine Verbindung, als auch zu Leuten, die wirklich enges Umfeld sind.
Get happy. Bewusster leben, zufriedener sein. Von und mit Kati Kleff.
Ich sage hallo ihr Lieben, schön, dass ihr auch in dieser Folge wieder mit dabei seid. Wie immer hoffe ich, dass es euch gut geht und dass ihr in diesem Moment an einem sicheren, an einem muckeligen und an einem wohligen Ort seid. Im April 2026, in dem diese Folge erscheint, ist die Welt außer Rand und Band. Ein amerikanischer Präsident, der sich wie Rumpelstilzchen aufführen kann und völlig außer Kontrolle ist. Patriarchale Systeme, die zusammenbrechen. Pädophilienetzwerke, bestehend aus internationaler Politik und Prominenz, deren Taten scheinbar ebenfalls irgendwie überhaupt keine Konsequenzen haben. Berühmte Schauspieler, die über Jahre Deepfake-Profile ihrer ebenso berühmten Ehefrauen ins Netz stellen und es wieder nicht gewesen sein wollen. Frauen, die immer mehr die Nase voll haben. Und zwar von Männern, die es nie geschafft haben, sich von ihren Müttern zu emanzipieren und sich bis heute weigern, die tiefe innere Arbeit zu machen, um die wir alle nicht drumherum kommen. Und ratlose Männer und wütende Männer auch, die nicht verstehen, warum Frauen eigentlich die Schnauze voll von ihnen haben. Also schöne neue Welt. Die Geschlechter liegen im Clinch. Und wenn nicht bald was geschieht, dann sieht es düster aus um unsere Spezies. Denn wie sollen wir uns in Zukunft vermehren, wenn wir uns gegenseitig derart auf die Nerven gehen? Wir befinden uns also im Jahr 2026 nach Christus. Die meisten Männer scheinen gefühlt von einem Selbstreflexionsverweigerungsvirus besetzt zu sein. Die meisten? Nein. Ein von unbeugsamem Willen durchzogener schwuler Mann hört nicht auf, dem Wahnsinn Widerstand zu leisten. Mit einem blitzgescheiten Verstand, einem messerscharfen Humor und nebenbei den besten Backrezepten, die ich online je gesehen habe. He is here to help. Und rund 350.000 Followern in den sozialen Netzwerken gefällt das und nehmen seine Hilfe dankend an. Ich sage herzlich willkommen, Mike Gudermann.
Hallo, schön hier zu sein. Ich freue mich total und ich hatte gerade einen Full-Circle-Moment, weil diese Anspielung an Asterix, die du gemacht hast, das ist das Opening meiner Live-Show.
Nein.
Natürlich noch ein bisschen anders, aber ich habe gerade gedacht, wie witzig ist das?
Nein.
Total, ja. Weil ich habe das genau für die Freundschaft zwischen heterosexuellen Frauen und schwulen Männern, habe ich eben als diesen letzten queeren Safe Space beschrieben, so wie das gallische Dorf. Und deswegen habe ich gerade gesagt, oh mein Gott, wie witzig ist das denn bitte? Also Ich merke, die Connection zwischen uns beiden ist schon da.
Ich bin ein bisschen sprachlos, ehrlich gesagt. Und ich habe, also mir stehen jetzt die Haare zu Berge von der Kopfhaut bis zu den Zehen. Das konnte ich nicht wissen, ich schwöre es.
Nein, absolut konntest du das nicht.
Also ich war eingeladen zu deiner Show, aber ich konnte leider nicht kommen. Aber diesen kleinen Zeit, das wusste ich nicht, es ist ja unglaublich. Ach, das gefällt
Oder?
Mir schon jetzt.
Total.
Lieber Mike, wir werden in der nächsten Stunde sprechen über Feminismus. Wir werden das Ganze mit viel Humor, aber auch mit einer großen Ernsthaftigkeit betrachten, denn das ist etwas, das spürt man sehr deutlich auf deinen Social Media Accounts, dass du natürlich auf deine einzigartige Art und Weise sehr, sehr ernste Themen, die ja momentan mehr und mehr ihren Weg ins Licht finden, reflektierst und verarbeitest. Und ich dachte, wir zwei einigen uns gleich von Anfang an auf zwei Dinge, um jedem Shitstorm auf Social Media aus dem Weg zu gehen. Erstens, natürlich gibt es Männer, die ganz wunderbar sind. Ja?
Nicht alle Männer, haben wir das schon mal wieder geklärt.
Not all men, genau. Zweitens, wir trennen Person von Verhalten.
Absolut, total. Also das habe ich ja auch im Buch immer so beschrieben, dass deswegen gibt es ja dieses wundervolle, geflügelte Wort Männers, Weil sobald man das Wort Männer in einem Satz mit dem Wort Problem benutzt, dann gibt es ja immer direkt wüste Aufschreie und dann verschiebt sich immer der komplette Diskurs dazu, dass es ja nicht alle Männer sind, bla bla bla. Und deswegen liebe ich dieses Wort Männers, dass man dann einfach sagen kann, es geht um ein, wie du gesagt hast, Verhalten, um ein strukturelles Problem, das dahinter steckt und nicht darum, ein ganzes Geschlecht einfach zu bashen. Genau, ja.
Ganz genau, ganz genau. Also wie gesagt, ich bin ein bisschen, also in der Ammodulation, wie ich das gesagt habe, ich gehöre natürlich auch so ein bisschen zu der Front der ratlosen Frauen und mache mir auch ernsthafte Gedanken darüber, wie ich mein Männerbild korrigieren soll. Also von diesem negativen Verhalten auf ein positives Mindset. Aber da werden wir vielleicht gemeinsam in der kommenden Stunde noch ein bisschen tiefer einsteigen. Würdest du dich selber als Feminist bezeichnen?
Oh, das ist eine ganz spannende Frage. Also grundsätzlich, wenn man mich das fragt, würde ich natürlich absolut ja sagen. Ich finde es aber immer schwierig, sich selbst Worte so zu eigen zu machen. Also ich werde lieber von anderen als etwas bezeichnet, als mir selber irgendwie was zuzuschreiben, weil dann kommt man immer in die Situation, dass irgendwer Angriffspunkte für was findet und sagt, ja, aber da warst du das und das nicht und da warst du das und das nicht. Und deswegen finde ich es immer schöner, wenn andere mich als etwas bezeichnen, als dass ich mich selber als etwas bezeichnen muss. Aber natürlich ist Feminismus unfassbar wichtig für mich. Das ist eines meiner Hauptanliegen und wichtigsten Themen. Wer mich als Feminist sieht oder nicht, das überlasse ich den Leuten dann immer selbst.
Also ich würde dich sehr wohl als Feministen einordnen, weil du einfach für uns kämpfst, ne? Also du kämpfst für unsere Rechte und du kämpfst dafür, dass man uns ernst nimmt und dass wir Frauen gehört werden. Woher kommt das, diese große Loyalität, diese Liebe zu Frauen?
Da gibt es eigentlich zwei verschiedene Sachen. Einmal bin ich natürlich selbst auch davon betroffen, von diesem Hass, der einfach von Männern kommt, von Frauenhass, weil ich sage immer, der Hass auf schwule Menschen entsteht ja aus Frauenhass, weil am Ende können Männer nicht verstehen, nicht alle Männer, Männers können nicht verstehen, dass also ich bin als biologischer Mann geboren und damit mit unfassbar vielen Privilegien ausgestattet. Ich bin auch noch weiß, das geht ja auch noch mit vielen Privilegien her. Ich habe keine Behinderung und sowas. Und ich habe jetzt aber ganz viele Eigenschaften, weil ich mich damit wohler fühle, also Eigenschaften, die von der Gesellschaft als klassisch weiblich gelesen werden. Und damit begebe ich mich eigentlich in eine Rolle, die für viele Männers, ich sag mal, hart minderwertiger ist, weil Frauen für sie unter ihnen stehen. Und das bekomme ich wirklich ganz, ganz oft in meinem ganzen Leben zu spüren. An so vielen Punkten sprüht mir dieser Hass entgegen. Und deswegen bin ich ja einfach in einer anderen Form, aber ich bin selber davon einfach betroffen. Und als zweites habe ich immer gesagt, dass diese besondere Verbindung zwischen heterosexuellen Frauen und schwulen Männern ein bisschen klischeehaft vielleicht ist. So dieser schwule beste Freund, ja, hat einen eigenen Wikipedia-Eintrag verdient, auf jeden Fall. Aber es ist ja auch was Wahres dran, weil diese Beziehung einfach ein Safe Space ist. Und ich kann aus meiner queeren Perspektive sagen, dass Frauen die einzigen Menschen in meinem ganzen Leben waren, die immer hinter mir gestanden haben. Frauen waren diejenigen, die sich vor mich gestellt haben, als Männer mich in der Schule fertig gemacht, geschlagen, verprügelt und sonst was haben, die mich immer so akzeptiert haben, wie ich bin, die meine Identität nicht hinterfragt haben, die meine Sexualität nicht hinterfragt haben und einfach immer gesagt haben, du bist richtig so, wie du bist. Und aus diesen beiden Gründen ist es einfach mir total ein Anliegen, mich da für Gleichberechtigung, für die Rechte von Frauen und sowas einzusetzen, weil es mich selbst betrifft und auch aus einer Dankbarkeit heraus, diese Unterstützung einfach mein ganzes Leben selbst gespürt zu haben.
Super schön, sehr berührend auch. Und das ist ja auch etwas, womit dein Buch beginnt, nämlich, dass eigentlich jede Frau einen schwulen besten Freund an ihrer Seite braucht. Meiner ist leider verstorben vor 2 Jahren, der fehlt mir bis heute. Aber ich kann das tatsächlich...
Wie lange kanntet ihr euch?
Wir waren 14 Jahre zusammen bei ProSieben und haben Red gemeinsam vertont, das Boulevardmagazin. Genau, und diese Donnerstage, wo wir quasi uns der Sendung gewidmet haben, waren dann auch immer die Tage, wo ich seine schwule Perspektive auf meine Probleme mit heterosexuellen Männern mir einfach irre weitergeholfen hat. Und ich mochte auch seine, er hat oft, und das mag ich auch an dir so, ich richte es mal direkt an dich, du sprichst oft aus, was ich mich noch nicht traue, laut zu sagen. Also du bist ein bisschen auch mein Sprachrohr und das war beim Thomas ähnlich.
Ach, wie schön. Das ist voll das tolle Kompliment. Vielen, vielen Dank. Ja, ich finde das auch immer super wichtig. Es ist ja leider schade, dass die Stimme von Männern heutzutage in der Gesellschaft immer noch ein bisschen mehr gilt als von Frauen. Und wenn Frauen das aussprechen, was ich ausspreche, dann hat es oft einfach noch nicht diese Reichweite oder dass auch andere Männer darauf hören. Und auch wenn natürlich bei mir ist das Gleiche, auch sehr viele problematische Männer hören auch nicht auf das, was ich sage. Aber ich glaube, ich erreiche zumindest ein bisschen mehr. Und wenn das so ein Vermittlungspunkt ist, den ich irgendwie angehen kann, dann freut mich das immer total. Genau, weil ich finde, diese Beziehung, die du ja auch gerade beschrieben hast zwischen schwulen Männern und heterosexuellen Frauen, ist einfach sowas Besonderes, ein totaler Safe Space. Ich habe mein ganzes Leben lang wirklich Frauen total vergöttert. Also ich habe mal gesagt, jedes Idol, jedes Vorbild, das ich in meinem ganzen Leben hatte, war eine Frau. Früher waren es natürlich dann so die großen Pop-Diven, Cher, Britney Spears, Beyoncé, Lady Gaga und sowas alles. Und bis heute kann ich keinen einzigen Mann sagen, der ein wirkliches Vorbild für mich war, weil ich finde, Frauen sind einfach so viel krasser, als es jemals irgendein Mann sein kann. Und ich finde das aber auch total spannend. Vielleicht kannst du mal erzählen, weil das würde mich total interessieren, aus deiner Perspektive, außer diesem Aspekt der Sexualisierung, warum die Freundschaft von dir als Frau mit einem Schwulen so besonders war oder mit deinem schwulen besten Freund damals.
Das kann ich dir sofort und ganz klar beantworten, weil ich das Gefühl habe, dass schwule Männer, ich habe mir da viele Gedanken drüber gemacht, über viele Jahre, woran das liegt. Und ich glaube, dass, oder auch eine queere Frau oder jemand, der binär ist, aufgrund der Herausforderung, das Coming Out zu haben, die Identität zu finden. Also du bist ja gezwungen schon, selbstreflektiert zu sein und dich wirklich sehr schmerzvollen Prozessen auszusetzen, allein durch den Prozess des Coming Outs. Das heißt, es war zumindest immer mein Eindruck, er brachte einfach der hatte eine ganz andere Reise hinter sich, auf die er gezwungen war zu gehen aufgrund seiner Sexualität. Mhm. Als schwuler Mann. Und das fehlt einfach bei ganz, ganz vielen heterosexuellen Männern. Das ist ja das, was ich auch in der Anmoderation gesagt habe, dass sich so viele, es werden mehr, muss man sagen, aber es ist einfach noch immer so viel Platz nach oben, dass einfach so, so viele Männer sich weigern, diese innere Arbeit zu machen, die wir Menschen einfach machen müssen, wenn wir keine Arschgeigen sein wollen.
Absolut, ich finde, das passt das perfekt zusammen, wirklich. Ich finde das auch so traurig, weil ich sehe wirklich in meinem Umfeld, egal ob im Freundinnenkreis, im Bekanntenkreis, auf der Arbeit und so, ich sehe wirklich so viele Männer, die komplett emotional verkümmert sind, ja. Bei denen ich denke, ihr habt sowohl zu euren eigenen Bedürfnissen und Gefühlen überhaupt keine Verbindung, als auch zu Leuten, die wirklich enges Umfeld sind. Ich finde, ich höre teilweise von Männern, die nicht mal das Bare Minimum von ihren Kindern wissen, die nicht mal wissen, was ihre Kinder gerade beschäftigt, wie es ihnen geht. Genauso bei der Ehefrau, bei den engsten Freunden, die sie haben, dass sie überhaupt gar nicht wissen, was in deren Kopf vorgeht oder so, weil diese Auseinandersetzung mit Gefühlen einfach, das haben sie nie gelernt. Das können die nicht, das verstehen die nicht. Und ich finde das jedes Mal komplett schockierend. Also es ist nicht mehr so, dass mich das auf einer Basis schockiert, ach krass, oh je, da habe ich ja gar nicht mit gerechnet irgendwie so, sondern ich finde das einfach so unfassbar traurig, wie, ich muss es leider so hart sagen, wie komplett emotional verkümmert manche Menschen sind. Und es gibt auf jeden Fall auch queere Männer, die das Problem haben. Ich hatte auch schon Beziehungen mit solchen Typen, die bis heute nicht darüber hinweggekommen sind und immer noch in diesem total heteronormativen, maskulinen Bild irgendwie festhängen. Gibt es auf jeden Fall auch, aber ich finde, du hast das so schön beschrieben gerade, dass wir queeren Menschen viel eher an den Punkt kommen, dass wir uns reflektieren müssen, weil wir nicht in dieses heteronormative Bild der Gesellschaft reinpassen. Und irgendwann kommt der Punkt, an dem wir uns einfach entscheiden müssen, erkenne ich diese Kälte, die ich in mir trage, dass mir alle Gefühle abgesprochen werden, dass ich nichts außer Freude ist in Ordnung für Männer und Wut. Das sind ja so die einzigen beiden Gefühle, die Männer wirklich empfinden dürfen.
Also Dopamin und Cortisol.
Genau, richtig, genau. Und alles darüber hinaus findet ja nicht statt. Und ich hatte wirklich schon ganz, ganz schlimme Momente. Ich habe auch von einem davon in meinem Buch geschrieben, von einem Mann aus meinem Bekanntenkreis, dessen Mutter im Sterben lag. Und er hat es nicht geschafft, dahin zu fahren, um sie auf diesem letzten Weg zu begleiten. Und ich dachte erst, das ist einfach ein blödes Arschloch. Und ich habe hinterher für mich reflektiert, was ich eigentlich noch viel trauriger finde, dass er das einfach nicht, diese Gefühle, die er dadurch hatte, konnte er nicht bewältigen. Er hat es nicht geschafft, in diese Situation zu gehen, weil er wusste, er wird dann komplett von den Gefühlen übermannt. Er kann sich dann nicht mehr kontrollieren und dann bricht alles, was einfach die ganze Zeit in ihm runtergedrückt wurde, also was er runtergedrückt hat, bricht dann aus ihm raus und dieses Weltbild, das er sich von sich selbst aufgebaut hat, auch für andere, kann er nicht mehr halten. Und ich finde das wirklich so schlimm, dass Männers so ein Problem mit ihren Gefühlen haben, dass sie nicht mal mehr für ihre eigene Mutter, für Menschen, die ihnen kaum näher stehen könnten, da sind in so einer Situation. Also wirklich komplett schockierend.
Ich habe was Ähnliches erlebt tatsächlich. Genau, unterm Strich ist es unendlich traurig und Gleichzeitigkeit. Es ist häufig einfach hochgradig toxisch. Und das ist ja auch die Wunde, in die du deinen Finger legst auf Social Media. Was feuert dir da entgegen aus den Netzwerken? Also ich meine, dass die Frauen dich feiern, das ist ja klar. Oder gibt es auch welche, die das unmöglich finden, wie gemein du zu den ganzen Männern bist?
Absolut, gibt es auch.
Ach echt?
Ja, total. Ich hatte vor allem, es kommt immer ein bisschen auf das Thema an. Also ich versuche ja ein breiteres Spektrum zu haben. Also ich habe ein paar Videos von den Typen, also ich glaube, da können wir uns alle darauf einigen, dass die einfach nicht mehr alle Latten am Zaun haben und wirklich komplett toxisch sind. Aber ich versuche auch manchmal Themen aufzugreifen, die ein bisschen differenzierter sind, weil das mag ich auch total gerne. Ich mag es, einfachere Unterhaltung in Anführungszeichen zu machen, weil wir brauchen auch zwischendrin mal bei solchen harten Themen, dass wir einfach die mit Humor nehmen, was ja auch sehr mein Konzept ist. Und manchmal gehe ich aber auch gerne in Themen, die ein bisschen differenzierter betrachtet werden müssen. Und da bekomme ich dann tatsächlich auch von Frauen Widerspruch, was ich absolut in Ordnung finde. Also ich meine, ich finde es toll, ins Gespräch zu kommen. Und wenn Leute mich nicht einfach nur beleidigen und sagen, du bist scheiße, du Schwuchtel oder was weiß ich nicht was. Ich bin immer hier, um gute Gespräche und Diskussionen zu führen. Ich hatte das zum Beispiel letztens, also als das Dschungelcamp lief, habe ich mehrere Videos zu Gil Oferim gemacht. Und gerade am Anfang, als das Dschungelcamp noch lief, da habe ich so viel Gegenwind von Frauen bekommen. Ich bin wirklich, also mich haben teilweise hunderte Leute an einem Tag deabonniert, weil sie gesagt haben, wie kannst du nur gegen diesen armen Typen hetzen? Also das hätte ich jetzt nicht von dir gedacht. Du spielst dich als Richter auf und was weiß ich nicht was. Hinterher, als dieses Thema präsenter wurde, hat sich das so ein bisschen eingefangen und dann hat der Zuspruch überwiegen. Aber das habe ich tatsächlich immer mal wieder. Und ich glaube, das Problem in Anführungszeichen ist, dass wir ja nun mal alle im Patriarchat aufgewachsen sind. Also ich kann ja genauso, ich will auch nicht von Leuten auf den Sockel gestellt werden, weil auch ich habe Verhaltensweisen in mir, die ich einfach angelernt bekommen habe. Ich habe mit Sicherheit auch blinde Flecke, die ich noch nicht für mich reflektiert habe. Und ich finde das auch absolut legitim bei allen Menschen. Wir dürfen Fehler machen. Wir sind alle Menschen. Das kann passieren. Und ich glaube, das Wichtige ist einfach, das anzunehmen und sich zu reflektieren und das beim nächsten Mal besser zu machen oder drüber nachzudenken. Und mich stört diese komplette Verweigerung von vielen Leuten, gerade eben von Männern in dem Bereich. Aber genau, also ich glaube, es gibt auch sehr, sehr viele Frauen einfach und ja auch queere Menschen, die sich entweder nicht mit dem Thema auseinandersetzen wollen, weil sie selber sehr privilegiert sind noch in diesem System, oder die, habe ich auch schon öfter gemerkt, mit dieser in Anführungszeichen Opferrolle sich nicht da reindrängen wollen, weil wenn man sagt, man wird vom System benachteiligt, dann muss man ja damit akzeptieren, dass man irgendwie ein Opfer des Systems ist. Und viele sträuben sich auch sehr vor dieser Opferrolle und wollen einfach eine Stärke beweisen und sagen, ich bin kein Opfer und ich kann das alles alleine schaffen und so. Und was ich total spannend finde, ich weiß nicht, vielleicht kannst du auch was dazu sagen als Frau. Ich habe von ganz vielen FreundInnen gehört, wenn sie Mütter wurden, dass das der Punkt war, der sie am meisten zum Feminismus getrieben hat. Weil wenn du jung bist, dann merkst du vielleicht, okay, es läuft nicht alles richtig, aber du hast es noch nicht so durchschaut. Und mit der Hochzeit fängt es so langsam an, dass man sich in eine Abhängigkeit begibt. Aber sobald du Kinder bekommen hast, das ist der Punkt, wo du wirklich die volle Breitseite des Patriarchats abbekommst, weil du in eine Abhängigkeit, vor allem eine finanzielle, getrieben wirst, dass du deine Freiheit, deine Selbstständigkeit abgeben musst und sowas, dass du dich auf sehr viele Verpflichtungen einlässt. Und ja, ich glaube, das Muttersein, deswegen ist meine Zielgruppe auch so zwischen 30 und 50 hauptsächlich, weil die das einfach total nachvollziehen können. Ich weiß nicht, kennst du das auch?
Also da ich keine Mutter bin, kenne ich es als Mutter nicht. Aber ich kenne es natürlich aus meinem sowohl Klientenkreis als auch aus meinem Freundeskreis. Und das ist eine schöne Brücke, weil ich ja in der Anmoderation gesagt habe, Männer, die sich noch nicht von ihren Müttern emanzipiert haben. Und das, was du beschreibst, ist tatsächlich ein psychologisches Phänomen in toxischen oder vielleicht sogar auch in narzisstischen Strukturen innerhalb von Beziehungen. Weil wenn der Mann emotional noch nicht gereift ist, und das ist ja das Problem, ne, diese emotionale fehlende Reife, und da kommt ein Kind in die Beziehungsdynamik, dann ist das Kind für viele emotional unreife Männer unbewusst eine Konkurrenz. Das heißt, die Partnerin, Schrägstrich Mama, weil viele Frauen sind ja für ihre Männer auch einfach Mamas, ne? Die machen Arzttermine aus und die bügeln die Hemden und die legen ihnen die Klamotten raus und machen ihnen morgens ein Müsli. So, und da müssen wir uns auch an die eigene Nase fassen. Ja, da werfe ich jetzt hier nicht im Glashaus mit Steinen. Das hat mich schon auch lange Zeit betroffen. So, und dann kommt dieser Parameter Konkurrenz durch ein zweites Kind dazu. Und dann haben sie von ihrer Partnerin plötzlich nicht mehr die volle Aufmerksamkeit, weil die Frau geht um Zahnfleisch. Die ist hormonell in einem völligen Ausnahmezustand. Sie schläft nicht mehr. Und dann trennt sich eben häufig in Beziehungen die Spreu vom Weizen. Also zumindest in meiner Generation. Weil die Männer in Wahrheit, ohne dass es ihnen bewusst wäre, die emotionale Reife überhaupt noch nicht mitbringen, Vater zu sein, weil sie nämlich ihr inneres Kind, ihren kleinen Jungen, überhaupt noch nicht nach Hause gebracht haben. Und der wartet immer noch darauf, dass das Mama sagt, komm, ich mach das schon, Bubi.
Total, weil Männer ja auch ihr ganzes Leben lang eingetrichtert bekommen, dass alle Aufgaben, die unliebsam sind, die sie nicht machen wollen, da kümmert sich eine Frau drum. Ja. Also das ist ja das, wie sie immer aufgezogen werden. Am Anfang ist es die Mutter, dann hinterher soll die Ehefrau das übernehmen. Und das ist ja auch in beruflichen Perspektiven ist das ja auch der Fall, dass wenn man im Unternehmen arbeitet, dann wird es gerne an Assistentinnen ausgelagert oder es wird immer irgendwelchen Frauen, in deinem Umfeld sind immer irgendwelche Frauen, die sich um diesen Job irgendwie kümmern können. Und das alleine ist unfassbar problematisch, dass Männer nicht daraus kommen, alle Aufgaben, auf die sie keine Lust haben, an Frauen auszulagern und alles, was wofür man sich feiern kann, was dann die sichtbaren Tätigkeiten und sowas sind. Das ist natürlich das, was sie dann am Ende machen wollen, weil den großen Applaus dafür zu bekommen, das ist natürlich das, was Männer dann machen wollen. Aber alles, was so die kleinen Helferaufgaben sind, das wird immer super gerne an Frauen ausgelagert.
Genau, und den Anteil, finde ich, das hört auch nicht jede Frau gerne, aber den wir Frauen dann echt anschauen müssen, ist, wir müssen auch einfach aufhören, die Mama zu sein.
Ja, absolut. Ich finde aber, also da kann man Frauen auch nicht die Schuld für geben, weil das ist so angelernt. Das kriegt man ja immer eingetrichtert von klein auf. Ne? Und ich glaube aber, also absolut, dass es total wichtig ist. Ich glaube, das ist das Einzige, wie wir dieses System ändern können, weil Männer werden sich nicht ändern. Es gibt keinen Grund für Männer, sich zu ändern, weil sie sind die Privilegiertesten in diesem System. Und es heißt immer, ja, Feminismus nützt auch Männern, vielleicht Männern wie mir, weil ich nicht in dieses heteronormative Konstrukt reinpasse. Aber die normalen Männer verlieren durch Feminismus, also verlieren. Diese Privilegien haben ihnen ja nie zugestanden. Sie verlieren etwas, was ihnen niemals zugestanden hat, aber sie verlieren etwas. Punkt, Ende, aus. Und das ist so, das muss einfach passieren aus Fairnessgründen. Und das wollen sie ja nicht akzeptieren, was ich im ersten Schritt auch erstmal verständlich finde, weil natürlich, wer gibt denn gerne Privilegien ab? Klar. Aber das muss nun mal sein aus Gleichberechtigungsgründen. Und ich glaube aber, Männer machen das nicht freiwillig. Und deswegen ist es leider auch hier wieder an uns Queeren und Frauen zu sagen, okay, dann habt ihr halt Pech gehabt. Dann funktioniert diese Zusammenarbeit nicht mehr. Dann könnt ihr keine Beziehungen haben, die nicht gleichberechtigt sind. Wir können keine Zusammenarbeit machen, wenn das nicht gleichberechtigt ist. Wir können keine Freundschaften miteinander haben, wenn das nicht auf gleichberechtigt und Augenhöhe irgendwie stattfindet. Und man bekommt Männer leider nur über diese wirklich harten Konsequenzen, Hashtag Male Loneliness Epidemic zum Beispiel, weil es gibt, wenn sie keine Konsequenzen für ihr Halten erfahren, gibt es keinen Grund, dieses Verhalten zu ändern. Habe ich leider immer wieder festgestellt.
Deswegen steht hier auf meiner Kette, übrigens alle, die bei YouTube zuschauen, ich glaube, meine Webcam hat gerade umgeschaltet. Ich bin jetzt irgendwie auf einer anderen. Egal. Deswegen steht auf meiner Kette Learning by Burning.
Ja, leider. Ist traurig, aber wahr.
Ja, scheinbar ist es so. Und das, wir scheinen ja gerade in einer Zeitqualität zu sein, wo das ein kollektives, also nach meiner Erfahrung würde mich interessieren, wie du das siehst. Und das ist ja auch das, was die Buddhisten seit tausenden von Jahren sagen. Also wir Menschen scheinen ja Leid zu brauchen, um zu wachsen. Also wenn es uns gut geht, dann haben wir überhaupt gar keine Lust, uns zu bewegen. So, und dann brauchen wir einen auf den Deckel und noch einen auf den Deckel. Und manche brauchen halt richtig einen auf den Deckel. Oder ich kenne auch Menschen, die müssen ihr Leben ruinieren. Und wachen trotzdem nicht auf. Das gibt es ja auch. Also nicht, also selbst wenn Menschen ihr Leben ruinieren, ihren Job verloren haben, ihre Beziehungen an die Wand gefahren haben, alle Freundschaften verloren haben, dann denken sie immer noch, die anderen sind schuld. Jetzt habe ich den Faden verloren. Guck mal, interessant.
Absolut. Ich finde aber auch, dass es wirklich schwierig, dann da rauszukommen, weil es ja auch oft ein schmerzhafter Prozess ist, dass man sich selbst eingestehen muss, dass man auf einem falschen Pfad gewandert ist und dass der Weg in eine Sackgasse geführt hat und dass man im Zweifel wieder ein gutes Stück weit zurückgehen muss und wieder im Zweifel auch von vorne anfangen und einen neuen Weg beschreiten muss. Und das ist natürlich, sich das einzugestehen, ist super schwierig. Ich kenne das von einer früheren Beziehung, die ich mal hatte, die super, super toxisch war und total schwierig. Und am Ende war es wirklich, es war so problematisch, der Typ hat mich betrogen und ich war hinterher so mit den Nerven am Ende, dass ich gesagt habe, okay, dann betrüg mich halt, nur nicht hinter meinem Rücken und so. Und ich habe wirklich Sachen mit mir machen lassen, von denen ich heute denke, wie schlimm ist das? Weil ich so Angst hatte, also ich habe lieber den Scherbenhaufen, den meine Beziehung war, aufrechterhalten, als zu sagen, okay, ich fange nochmal neu an, ich mache dieses ganze Dating nochmal neu. Was ist, wenn ich niemanden mehr finde? Was ist, wenn ich für immer alleine bleibe? Heute weiß ich, dass mein Wert nicht von einer Beziehung abhängt. Ist ja kompletter Quatsch, aber ich war damals Anfang 20. Ich wusste das einfach damals noch nicht. Ich hatte das nicht für mich reflektiert. Und ich glaube, das ist in ganz vielen Bereichen unseres Lebens so, dass Leute, wenn sie einen gewissen Weg gegangen sind, dass es ihnen total schwerfällt, sich einzugestehen, dass das eine Sackgasse ist, dass das nicht richtig war und dass man wieder zurückgehen muss und einen anderen Weg. Und ich glaube, das würde uns aber allen gut tun, das öfter für uns zu reflektieren. Das ist normal im Leben. Unser Weg ist nicht gerade. Also es kann nicht einfach immer alles richtig laufen. Es gibt immer Ups und Downs und man muss sich immer neu orientieren. Man muss überlegen, ist das noch der Weg, den ich weitergehen möchte oder möchte ich woanders hin? Was ist denn überhaupt das Ziel, wo ich hin möchte? Und dementsprechend muss es immer angepasst werden. Und wir dürfen um Gottes Willen niemals Angst davor haben, zu sagen, okay, das ist jetzt eine Sackgasse, hier geht es nicht weiter und ich muss nochmal zurück und einen anderen Weg einschlagen, finde ich.
Das, was du gerade erzählt hast, das beruhigt mich ja fast, weil ich habe neulich ein ganz schönes Gespräch gehabt mit einer lieben Bekannten, die auch, wie sie selber sagt, auf dem queeren Spektrum ist. Und weil ich habe dann zu ihr gesagt, Gott, ich wünsche, meine Beziehungserfahrungen mit heterosexuellen Männern waren teilweise so skurril und so toxisch und daneben. Und ich bin jetzt seit über 1,5 Jahren Single. Ich bin super happy. Ich bin beruflich auf so einem tollen Weg wie noch nie zuvor. Ich habe das Gefühl, ich muss nicht mehr den Ballast von anderen Menschen mit mir schleppen. Also es mir fehlt gar nichts, wirklich gar nichts. Und dann habe ich zu ihr gesagt, weil ich so fantastische Frauen auch gerade kennenlerne, auch durch den Podcast und durch meine Arbeit, dann habe ich gesagt, ich wünschte, ich würde auf Frauen stehen, aber es ist leider nicht so. Ich mag Männer wirklich gerne und ich habe auch die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass irgendeiner kommt, der mir beweist, dass es auch anders geht, trotz patriarchalen Strukturen. Und dann hat sie gelacht und hat gesagt, ich kann dir sagen, mit Frauen ist genau dasselbe. Also sie hat auch natürlich mit Frauen in Beziehungen genau dieselben toxischen Erfahrungen gemacht.
Absolut. Also das ist auch in der queeren Szene so. Ich kann das ja auch für schwule Männer sagen. Es ist auch teilweise super toxisch. Ich kenne das auch von lesbischen Freundinnen von mir. Läuft auch teilweise super problematisch. Ich glaube, das ist immer so. Ich finde allgemein super schade, dass wir diese romantische Paarbeziehung immer an die Spitze, also ja, als gäbe es so ein Ranking von Beziehungen, die wir in unserem Leben führen, und romantische Paarbeziehungen sind einfach so das Alleroberste, was eigentlich wir alle anstreben sollten zu haben. Und das wird uns ja von klein auf eingetrichtert, schon mit Disney-Filmen und alle romantischen Filmen und sowas. Man muss eigentlich eine Beziehung haben, also eine romantische Paarbeziehung, um vollständig zu sein, um glücklich zu sein. Und ich habe wirklich gelernt in meinem Leben, ich liebe meinen Freund, wir sind seit 10 Jahren zusammen und ich möchte ihn wirklich nicht missen, aber noch viel mehr als mein Freund geben mir meine Freundin. Das ist einfach so eine magische Beziehung, und ich finde, Freundschaften werden zu Unrecht so oft so abgewertet, dass wir die immer so, okay, wenn man in einer Beziehung ist, dann verbringt man eigentlich nur Urlaube mit seinem Partner, seiner Partnerin, verbringt ganz viel Zeit mit dem, und ja, wenn man mal Zeit hat, dann kann man auch mal seine Freundinnen treffen. Und ich denke mir immer, nein, wirklich, Freundschaften sind auch die viel langwierigeren Beziehungen. Die halten so viel länger. Das ist so oft, ich höre das von ganz vielen Menschen in meinem Umfeld, man spricht mit FreundInnen viel eher über diese ganzen Themen, die dich bewegen, die dich beschäftigen, auch viel intensiver als oft mit Partner oder Partnerin. Und wenn die Beziehung von mir und meinem Freund jemals auseinandergehen würde, dann würde ich, glaube ich, Stand jetzt, man kann ja immer noch mal seine Meinung ändern, aber würde ich Stand jetzt...
Bist du durch?
Genau, dann bin ich tatsächlich durch. Dann würde ich mir, ich sage es jetzt mal ganz uncharmant, dann würde ich mir jemanden zum Knattern suchen, mit dem man sich regelmäßig treffen kann, um körperliche Bedürfnisse zu befriedigen. Aber ich wäre mit meinen Freundschaften, wäre ich voll fein. Das wäre super. Ich würde mein Single-Leben leben, tolle Leute treffen und sowas alles, jemanden ab und zu zum Knattern haben, und das wär's. Viel besser, wirklich.
Die Wechseljahre und alles, was dazugehört, sind so viel besser als ihr Ruf. Aber es ist wichtig, dass wir uns gut auskennen mit uns, unserem Körper und unseren Bedürfnissen. Für mich bedeuten sie mittlerweile tatsächlich ein großes Stück Freiheit und eine neue, wunderbare Gelassenheit. Vielleicht wusstest du es nicht, aber die Wechseljahre beginnen tatsächlich 4 bis 10 Jahre vor der letzten Periode mit der sogenannten Perimenopause. Die startet meist in unseren 40ern. Einer meiner täglichen Lieblingsbegleiter ist deshalb Peribalance von XYX Women in Balance. Mit wertvollen Wirkstoffen aus dem Reishi Vitalpilz, Mariendistel, Mönchspfeffer, Brokkoli-Extrakt und N-Acetylcystein. Diese bioaktiven Wirkstoffe, die wirken in Synergie und unterstützen deinen Körper optimal in dieser hormonell echt turbulenten Zeit. Es ist hilfreich für den Hormonstoffwechsel, immunstärkend und dient auch noch als natürlicher Zellschutz. Peribalance gibt's als praktisches Pulver oder auch in Kapseln und ohne unnötige Zusatzstoffe. Wenn du magst, einfach mal ausprobieren. Mir verhilft es zu deutlich mehr Wohlgefühl, besonders was unangenehme Wassereinlagerungen angeht. Mit dem Code GETHAPPY10 erhältst du wieder 10% Rabatt auf das komplette Sortiment von XYX. Den Link findest du in den Shownotes. Viel Freude beim Stöbern und nun mit der neuen Folge. Da sprichst du so ein wichtiges Thema an. Glaubst du, dass es was gesellschaftlich Strukturelles ist, weil diese innere Überzeugung, dass wir eine Beziehung brauchen? Also ich kenne, und ich war früher auch extrem beziehungssüchtig, muss ich wirklich sagen. Es hatte bei mir viel mit Bindungstrauma zu tun. Aber ich glaube schon auch, dass da in unserer DNA etwas Gesellschaftliches abgelegt ist, dass man einfach sicherlich auch sehr geprägt durch die Popkultur, wie du gerade gesagt hast, Filme, Serien, Songs, dass wenn man diesen einen Menschen nicht an der Seite hat, dann ist es, das ist devastating. Also, und ich kenne so viele Frauen auch, die richtig Angst haben, im Alter ohne Partner zu sein. Und dann sehe ich manchmal so ganz, ganz alte Männer in der Sauna, so, und mit so, ich möchte nicht ins Detail gehen und auch gar nicht so werten und denk so, ach, ich weiß nicht, so mit meinen Mädels in einer Frauen-WG im Alter stelle ich mir schon auch ganz friedlich vor.
100% gehe ich komplett mit, und auch gerade, was ich von älteren Generationen von Frauen höre, also von meinen Omas kann ich sagen, die waren ja nun gezwungenermaßen ihr ganzes Leben in Beziehung mit Männern. Und als meine Opas sind beide tot. Und als meine Opas gestorben sind, haben beide Omas mir danach unabhängig voneinander gesagt, dass sie, und ich habe es auch gemerkt, dass sie komplett aufgeblüht sind, dass sie nochmal ein richtig neues Leben angefangen haben, weil sie einfach nicht diesen in Anführungszeichen Ballast bei sich hatten, dass sie sich noch um alles von dem Mann kümmern müssen, dass sie diese ganzen Ansprüche, die er hat und sowas alles auf sie überträgt, was sie da machen und tun müssen, sich um alles kümmern. Und wenn du alleine bist, dann kannst du machen, was du selbst möchtest. Du entscheidest komplett selbst, was es zu essen gibt, was du abends im Fernsehen guckst, was du abends machst. Und das klingt einfach, das klingt so einfach und nach the bare minimum, aber ist es ja leider heutzutage immer noch nicht, dass viele Leute, gerade die super langjährig in Beziehungen sind, die so in so einem festen Konstrukt gefangen sind. Und ich kenne das von mir selber. Sorry. Wenn man lange Beziehungen führt, die Ansprüche werden auch immer geringer, dass du immer mehr Sachen hinnimmst. Und ich hatte bei früheren Beziehungen, hatte ich ganz oft am Ende den Punkt, dass ich mir dachte, wenn das der Start meiner Beziehung gewesen wäre, dann hätte ich mich niemals darauf eingelassen, weil es ist eine absolute Vollkatastrophe, wirklich. Mhm. Aber weil die Ansprüche so langsam immer mehr bröckeln und es sinkt alles immer mehr, es passiert immer weniger, es wird immer mehr Alltag. Und dann denke ich mir, aber das macht einfach keinen Sinn, wirklich. Und ich finde auch total schade, da habe ich jetzt mit meinem Freund öfter Diskussionen zu gehabt, weil ich habe einen sehr schlechten Schlaf. Und wir wohnen jetzt seit ein paar Jahren zusammen und ich schlafe wirklich, weil er auch noch ein bisschen schnarcht und ich habe einen leichten Schlaf. Ich schlafe neben ihm wirklich sehr schlecht. Und deswegen habe ich jetzt immer öfter, dass ich auf der Couch schlafe oder irgendwie so. Und für meinen Freund war das am Anfang ganz schlimm. Der hat mir wirklich dann immer gesagt, du liebst mich nicht mehr und das eigentlich ist unsere Beziehung kurz vor dem Aus. Und ich habe mal gesagt, boah, ist das nicht total traurig, was wir für Punkte nehmen, an denen wir ausmachen, ob eine Beziehung gut ist oder nicht, weil ich neben ihm, die Gründe spielen ja am Ende keine Rolle, nicht so gut schlafe wie in meinem eigenen Bett, ohne Geschnarche, ohne Nebengeräusche, ich kann mich drehen und wenden, wie ich will, ohne das Gefühl, irgendwas zu haben, wird es direkt als so eine Abwertung empfunden, als du liebst mich nicht und so.
Und ich glaube, außerhalb der Norm natürlich auch, ne? So wie es sein sollte.
Genau, das ist ja auch, da habe ich mich auch mit Freundinnen drüber unterhalten, die auch in langjährigen Beziehungen sind und die auch sagen, boah, wenn ich mir das heute aussuchen könnte, ich würde nicht mehr mit meinem Mann zusammenziehen, weil du sehr viel von deiner Unabhängigkeit aufgibst, du viel mehr Aufgaben übertragen bekommst, mehr Care-Arbeit, Hausarbeit machen musst und sowas. Und auch das wird ja von unserer Gesellschaft total abgewertet, wenn du eine Beziehung führst und nicht zusammen wohnst, ist es irgendwie komisch. Und am schlimmsten ist ja, wenn du zusammen gewohnt hast und dann merkst, ah, eigentlich bin ich alleine glücklicher und du gehst dann wieder in getrennte Wohnung. Das ist ja, um Gottes Willen, das ist ja der Worst Case. Das ist ja eigentlich zum Scheitern verurteilt. Dann dauert es nur noch und bald ist eure Beziehung durch, so nach dem Motto.
Ja, ich gebe Seminare auch so rund um Thema Traumaaufklärung und Traumadynamiken und so. Und da ist das auch immer ein Punkt, der auf den Tisch kommt, weil ich ein großer Fan von bilokalen Beziehungen bin. Also es ist für mich wirklich der Best Case, wenn zwei einfach ihren eigenen Space und ihren Wohnraum haben. Und dann gestaltet man die gemeinsame Zeit als Projektbeziehung miteinander und dann geht man wieder auseinander. Das ist für mich, wäre so der Best Case und habe ich auch schon öfter gelebt und finde es einfach super. Und wenn ich dann in den Seminaren, das sitzen hauptsächlich Frauen, überraschenderweise, wenn ich dann in den Seminaren sage, und die sind teilweise dann seit 25, 30, 35 Jahren verheiratet, dann sage ich, denk doch mal, wenn es die finanziellen Mittel erlauben, denk doch mal über getrennte Wohnungen nach. Die gucken mich an, als hätte ich den Verstand verloren. Sag ich, oder gibt es zumindest die Möglichkeit, in eurem Wohnraum einen Safe Space zu kreieren, dass ihr mal getrennt schlafen könnt? Weil wie du sagst, es ist eigentlich so verrückt. Also erstens, wenn jemand schnarcht, ist das nicht seine Schuld. Zweitens, wenn jemand damit aber nicht umgehen kann, weil er einen Leichenschlaf hat, ist das auch nicht seine Schuld. Das heißt, und wenn man dann sagt, ganz unemotional, okay, das sind die Fakten, wie gehen wir damit um? Ich würde einfach in einem anderen Zimmer schlafen. Und dann fangen wir an, daraus eine Geschichte zu machen. Das ist so, so skurril.
Total, sehe ich ganz genauso. Absolut. Und ich finde, also da müssen wir uns auch alle noch mal mehr hinterfragen, warum sehen wir die Sachen eigentlich so, wie sie sind? Sind das wirklich, also ich glaube, wir müssen alle mehr in Kontakt zu unseren eigenen Bedürfnissen kommen. Ja. Was brauche ich, was möchte ich und was von den Sachen, die ich denke, werden mir eigentlich nur von der Gesellschaft aufgedrängt, dass sie richtig so sind, in Anführungszeichen. Das macht man halt so, das ist einfach so. Weil ich glaube, wenn wir mehr in Kontakt zu uns kommen und überlegen, wie gesagt, was brauche ich, was sind da meine eigenen Bedürfnisse, dann würden wir ganz viele Sachen, die wir heute machen, würden wir einfach anders machen. Und vieles, glaube ich, gerade in Beziehungen, nehmen wir einfach hin, weil wir auch den Partner nicht verletzen wollen oder die Partnerin, meistens den Partner. Und ich glaube, eine gute Beziehung braucht aber, da gehört zu, dass beide Teile der Beziehung glücklich sind, dass sie happy sind und nicht, dass der eine Teil in allen Privilegien schwimmt und meistens die Frau drunter leiden muss und ganz viele dafür bezahlen muss, in Anführungszeichen. Und ja, das ist ganz, ganz wichtig und auch ein Learning für mich immer gewesen, dass ich erkennen musste, ich darf auf meine Bedürfnisse hören, ich darf die auch durchsetzen und ich darf da auch für einstehen. Und wenn ich dann im Zweifel jemanden damit verletze, dann tut mir das zwar leid, aber manchmal ist es dann einfach so, das ist unumgänglich und ja.
Und ich kann lernen, das auszuhalten, wenn der andere mich mal richtig kacke findet.
Genau, richtig, ja.
Wie reagieren denn? Ich hatte dich ja vorhin schon gefragt, was dir für ein Wind entgegenweht. Zum Beispiel auf Instagram. Ich glaube, Stand heute bist du bei 350.000 Followern, glaube ich. Und ich danke dem Algorithmus noch immer, dass er dich mir ausgespielt hat. Und das ist noch gar nicht so lange her, tatsächlich.
Oh, cool.
Erschienst du in meinem Feed und dann, es war so ein wahnsinnig lustiges Video. Ich glaube, ich habe es mir 10-mal angeschaut.
Weißt und du deswegen noch, was fand es war?
Nee, ich müsste überlegen. Ich habe es auch zigmal verschickt. Vielleicht habe ich sogar re-gepostet. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ich hatte dich noch nie gesehen und war hellauf begeistert. Und nachdem dieser Podcast ja Get Happy heißt und du wirklich so viel Happiness in die Welt trägst und so viel wunderbare Stimmung verbreitest, nicht bei allen, das wäre jetzt dann die Überleitung zu meiner Frage, welcher Wind weht dir denn da von männlicher Seite entgegen, auf Instagram zum Beispiel? Du bist auch bei YouTube, aber Instagram ist, glaube ich, deine größte Reichweite.
Genau, ja, also natürlich bekomme ich auch viel Hate und Kritik von Männern, aber ich kann da inzwischen tatsächlich sehr gut differenzieren. Also dieser klassische Hate, der überwiegt ja. Also ich würde sagen, die negativen Kommentare, die ich von Männern bekomme, sind zu 90-95% Beleidigungen und total unsachliche Sachen. Also wenn sie dann schreiben, oh, du Schwuchtel, was hast du für eine Ahnung oder sonst was. Ja, oh, da kann ich
guck
ja nur müde drüber gähnen.
Deine genau. Mutter.
Genau. Das geht links rein, rechts raus, weil ich mir denke, ja, was soll mich das interessieren? Also du hast noch nicht mal einen geraden Satz irgendwie rausbekommen. Warum sollte mich das irgendwie jucken? Also das, was mich, also was heißt, trifft es jetzt zu groß, aber worüber ich wirklich nachdenke und wo ich auch immer bereit bin, mich mit auseinanderzusetzen, ist inhaltliche Kritik. Also wenn Männer mir dann sagen, aus diesen und diesen Gründen sehe ich das anders oder das und das finde ich jetzt nicht in Ordnung oder unfair von dir, dann setze ich mich zumindest immer damit auseinander. Ich glaube, ich bin rhetorisch stark genug und ich hatte bis jetzt immer auch ein passendes Argument dagegen oder konnte dagegen argumentieren. Aber sowas, was heißt, trifft mich mehr. Da bin ich auch immer bereit, mich zu reflektieren und das müssen wir auch alle machen, drüber nachzudenken und so. Aber also dieser klassische Hate, den ich bekomme, ja, also das, wenn mich das interessieren würde noch, dann würde ich den ganzen Tag wahrscheinlich nur weinen sitzen. Ich bin inzwischen auch so, wenn ich ein neues Video poste, dann bin ich sehr in den Kommentaren auch aktiv. Aber erstmal bekommt man das ja in seiner Bubble ausgespielt. Also erstmal bekommen das meine FollowerInnen ausgespielt und die sind mir ja fast alle eigentlich sehr positiv gesonnen. Deswegen kommen immer erstmal die positiven Kommentare. Und wenn Videos dann viraler gehen, dann kommen immer die doofen Kommentare. Aber also mein Vor- oder Nachteil, je nachdem, wie man das sehen möchte, ist, wenn Videos ein paar Tage alt sind, ich gucke gar nicht mehr in die Kommentare rein. Also mit Sicherheit, wenn ich in alte Videos reinkomme, dann würde da viel mehr Hate stehen. Ich sehe ihn aber ehrlicherweise so gut wie gar nicht mehr. Und wenn ich ihn sehe, dann lösche ich die Kommentare meistens, weil ich finde immer, es muss nicht unter meinen Videos stehen. Ich finde auch nicht, dass ich alles immer hinnehmen muss, weil es heißt ja immer so, ja, also wer öffentlich ist, muss auch mit Gegenwind rechnen. Nö, das ist mein Kanal. Du kannst gerne ein Video gegen mich machen, wenn du mich kacke findest. Fair enough. Mache ich ja auch. Aber auf meinem Kanal, da entscheide ich, was da steht, und ich entscheide, wer gucken darf und wer nicht. Und ich bin auch wirklich, ich bin eine Blocking Queen. Wenn irgendwer irgendwas Ekelhaftes schreibt, sofort blockiert. Ciao, Kakao. Brauche ich nicht. Also, nö.
100%. Also gehe ich auch total, not in my house.
Richtig, genau. Machst du das auch so? Bekommst du auch mal negative Kommentare oder?
Nee, ich glaube, dafür bin ich zu wenig konfrontativ tatsächlich. Und ich muss auch gestehen, aber das ist, hat sicherlich auch mit mein Fokus liegt ja auf dem Podcast und nicht auf dem Content, wie du ihn kreierst. Und ich staune immer, wie viel, was Menschen wie du in der Lage sind, auch an Kreativität und Inhalten in die Welt zu bringen, in was für einer Frequenz und in was für einem Tempo. Und da bin ich bei Instagram so ein bisschen Social Media faul, muss ich sagen. Und im Grunde genommen teile mal was Privates mit meinem Hund oder wenn ich unterwegs bin. Aber im Grunde genommen poste ich momentan vor allem die Reels aus den Folgen und deswegen biete ich wenig Angriffsfläche und bin vor blöden Kommentaren ganz gut geschützt.
Das finde ich auch richtig toll an Podcasts allgemein, weil das vor allem Menschen hören, die sich wirklich intensiv mit dir auseinandersetzen und die sich auch wirklich länger auf eine Thematik einlassen. Das ist ja so ein bisschen Fluch und Segen von Social Media. Auf der einen Seite hast du durch diese Short-Videos natürlich eine viel größere Reichweite. Auf der anderen Seite musst du aber auch ganz viele Informationen verkürzen und sehr verknappen. Und du hast auch regelmäßig Leute, die sich noch nie mit dir auseinandergesetzt haben, die sich über deinen Content ärgern oder sowas. Und das finde ich immer grundsätzlich. Ich liebe Podcasts. Ich bin selber der größte Podcast-Hörer, weil du da wirklich Menschen hast, die sich dann auch eine Stunde oder so hinsetzen, mit den Inhalten auseinandersetzen, die super reflektiert sind, die sich auf Diskussionen einlassen und so. Deswegen, ich finde, Podcast ist allgemein ein richtig, richtig tolles Medium.
Ja, wer weiß, wo es mit dir noch hingeht, ob du nicht deinen Männers-Podcast eines Tages machst.
Ja, wer weiß.
Wie kam es zu den Kuchenrezepten?
Ich versuche immer, Sachen miteinander zu mischen, die ich toll finde. Und Backen ist wirklich eine meiner absolut großen Leidenschaften schon immer gewesen. Meine Oma Ulla hat früher immer sie hat ehrlich? Immer mit mir gebacken. Und ich liebe Backen. Ich bin wirklich eine absolute Baking Queen. Und ich habe mir dann irgendwann gedacht, okay, wenn man einfach nur in die Kamera redet, ist oft für die Leute auf Social Media ein bisschen langweilig. Und deswegen verknüpfe ich die Sachen doch einfach. Und dann habe ich angefangen, dabei zu backen oder zu putzen und sonst was. Und dadurch hat es nochmal irgendwie so einen besonderen Charme. Und ich versuche auch immer irgendwie eine unterhaltsame Herangehensweise an meine Formate zu finden. Und also wahrscheinlich hat man es gemerkt, wenn man mir folgt, aber ich habe eine ganz große Leidenschaft für verschiedene TV-Sendungen. Zum Beispiel Bares für Rares, Richterin Barbara Salisch und sowas habe ich alles früher geguckt. Früher in meiner Jugend habe ich das immer geguckt. Und ich habe ja im Endeffekt Formate darum kreiert, die so eine Hommage an diese klassischen Formate sind. Und darin meine Inhalte verpackt. Und das kommt ja auch total gut an. Und ich mag das auch selber, weil, was ich eben schon meinte, ich finde immer, das sind ja eigentlich total ernste und traurige Themen in vielen Hinsicht. Ich finde aber, wenn man sie mit Humor, Sarkasmus, Ironie und sowas alles verpackt, dann sind sie viel einfacher verdaulich. Und wenn ich es schaffe, dass Leute, die genauso wie ich vom Patriarchat betroffen sind oder sogar noch härter, diesen kurzen Moment haben und über dieses ernste Thema lachen können und das einen kurzen Moment der Freude irgendwie auslöst, dann finde ich das immer total toll. Und ich sehe mich da immer als Bindeglied, weil ich habe mal in Anführungszeichen die Kritik bekommen, dass ich nicht feministisch genug bin, dass meine Inhalte zu lapidar sind. Aber ich sehe mich, wie gesagt, als Bindeglied. Nicht jeder kann ja jede Form abdecken. Und ich glaube, es braucht verschiedene Formen von Aktivismus, und jeder findet seine passende Nische. Und ich glaube, dass ich viele Leute erreiche, die klassischer Feminismus oder es gar nicht böse, sondern dieses sehr wütende vielleicht auch nicht abholt. Auch wenn es schade ist und nicht so sein sollte, weil Wut ist sehr angebracht in der aktuellen Situation, in der wir sind. Und wenn ich dann Leute erreiche, die das sonst vielleicht nicht erreicht hätte, weil ich alles irgendwie humorvoll verpacke, dann finde ich das immer total toll und ja, auch Leute dafür zu begeistern, die sich sonst für das Thema vielleicht nicht interessiert hätten.
Ich finde, da wird der Humor auch unterschätzt, weil man kann dem Humor dann natürlich unterstellen, dass er zu lapidar ist, aber ich finde, in Wahrheit hat der Humor die Macht, toxische Grausamkeiten auch zu entmachten. Weißt du, wie ich meine? Es nimmt dem so ein bisschen die, ohne es abzuschwächen in seiner Ernsthaftigkeit, ein Thema, egal um welches Thema jetzt geht, aber der Humor nimmt vielem doch, finde ich, den Wind aus den Segeln.
Und ich finde, Humor ist eine der stärksten Waffen, die wir einfach haben. Humor
auf jeden Fall.
Ist sowas Kraftvolles, weil wenn man sich über etwas lustig macht, in Anführungszeichen, dann nimmt man dem ja seinen Schrecken und seinen Grauen irgendwie
weg. Das meine ich, genau. Ja, genau.
Genau, richtig. Und deswegen, also eigentlich gibt es keine bessere Waffe als Humor, um dieses System zu brechen und ganz viele Leute dafür zu begeistern und Kritik zu üben und sowas. Also ich bin 100% bei dem, was du gesagt hast. Humor ist das beste oder eines der stärksten Mittel, die wir haben können. Und ja, es ist super wichtig, sich auch ernst und inhaltlich mit den Themen auseinanderzusetzen. Aber Humor kann einfach immer ein super toller Einstieg da sein, finde ich.
Und um jetzt nochmal die Brücke zu diesem toxischen Verhalten von vielen heterosexuellen Männern in Beziehungen zu schlagen. Und das liebe ich an deiner Arbeit, das habe ich wirklich, das hast du mir so gespiegelt, so krass, weil wir Frauen, und ich bin jetzt Anfang 50 und ich mache das, glaube ich, seit ich 18 bin, auch Männern, die emotional nicht reif sind, so eine Macht geben und sie so ernst nehmen und so viele Stunden unserer Lebenszeit damit zu verschwenden, uns auszuschauen. Und dann hat er das gesagt und dann, und stell dir vor, und dann hat er das gemacht und ich habe ihm doch schon... Also ich mache mich jetzt hier gerade auch über mich selber ein bisschen lustig. Und durch Accounts wie deinen wurde mir nochmal so klar, okay, es ist auch ein bisschen jämmerlich. Also es ist nicht nur, es hat irgendwie, ja, wie du gesagt hast, es hat dem Schrecken so ein bisschen seine Macht genommen oder dieser ganzen Thematik den Schrecken genommen. Und das finde ich einfach total wertvoll. Ich fühle mich dann wirklich, wenn ich mir Videos teilweise von dir anschaue, wirklich sehr empowered. Und denk so über die Männer, ja, whatever, dann eben nicht, schade für dich.
Absolut, also das ist das schönste Kompliment. Vielen, vielen Dank, das ist wirklich das schönste Kompliment, wenn ich Leute empowern kann. Und vor allem finde ich immer, es ist ja wirklich so, also Frauen unterschätzen, glaube ich, welche unglaubliche Macht sie haben, weil dieses ganze System, wie es aufgebaut ist, funktioniert ja nur, weil es von Frauen getragen wird. Frauen machen so unfassbar viel Arbeit und wenn man das so sagt, dann sind Männer ja immer, ja, aber Männer machen ja auch ganz viel Arbeit und so. Ja, natürlich, obviously, aber dass die Welt so läuft, wie sie läuft, ist einfach nur Frauen zu verdanken. Und wenn Frauen ihre Arbeit nicht machen würden und wirklich gerade bei Care-Arbeit, Mental Load und diese ganze unsichtbare Arbeit sagen würden, fuck you, sorry, ihr habt Pech gehabt, das passiert halt nicht, da würde alles zusammenbrechen. Und da brauchen Männer sich auch überhaupt gar nicht schönreden. Ja, natürlich macht ihr was, es wäre auch traurig, wenn ihr gar nichts macht, let's be real. Aber der größte Teil der Arbeit wird von Frauen getragen und Frauen haben deswegen eine unglaubliche Macht und sind in einer super starken Verhandlungsposition, weil die Welt ohne sie nicht funktioniert. Es wird ihnen nur nicht gesagt, natürlich nicht. Warum sollten Männer auch sagen, nein, ihr seid unfassbar wichtig und haltet uns mal schön oben, weil wir wollen ja alle oben sein. Und diese Erkenntnis zu haben, dass es so ist, das ist so selbstermächtigend, finde ich immer, dass man sich auch wirksam fühlt, dass man wirklich das Gefühl hat, weil ich glaube, das ist ein aktuelles Problem, dass wir uns in diesen Zeiten, in denen wir leben, oft so machtlos fühlen, dass wir das Gefühl haben, es passiert so viel Schreckliches, aber wir können es irgendwie auch nicht ändern. Aber das können wir, weil wir super viel Kraft haben und super viel Einfluss und super viel machen, vor allem wenn wir uns zusammenschließen und wenn wir zusammenhalten und das gemeinsam machen, wenn wir gemeinsam eine Grenze ziehen und sagen, nein, so nicht. Das machen wir nicht mit. Und dann können Männer es gar nicht anders, als darauf einzugehen und zu sagen, okay, weil sonst bricht das ganze System zusammen, deswegen gehen wir da mit. Und wenn ich da einen Teil zu beitragen kann, dass Frauen sich empowered fühlen oder auch queere Menschen und zu sich stehen und sagen, nein, ich mache das nicht mehr mit, dann ist das wirklich das schönste Kompliment für mich.
Der heilige Zorn, so hat das neulich jemand genannt, mit der Alexander Sorgenich, die auch bei mir im Podcast war. Und mir fiel dann sofort Gal Gadot ein in dieser Wonder Woman-Verfilmung. Weißt du, so dieser, der Speer, den wir in den Boden rammeln und sagen, und hier ist Schluss, ich steige aus diesem, ich bin nicht deine Mutter. Krieg dein Leben auf die Reihe.
Total, 100%, ja, richtig.
Krieg dein Leben auf die Reihe. Hat das Patriarchat noch eine Chance und geht es nur gemeinsam? Das wären meine beiden wichtigsten Fragen an dich.
Ich hoffe, dass das Patriarchat jetzt langsam endlich mal zugrunde geht. Wenn ich realistisch bin, fürchte ich, dass das noch einige Zeit dauern wird, ehrlicherweise. Und am Ende geht es natürlich nur gemeinsam. Und das ist ja auch der Wunsch, also ich kann natürlich nicht für alle Frauen sprechen oder sonst was, ich kann nur sagen, mein Wunsch wäre, dass es ja genau darauf hinausläuft, dass wir einfach uns auf Augenhöhe begegnen, dass wir das alles Hand in Hand machen, dass es Gleichberechtigung gibt, dass wir fair miteinander sind, dass alle die gleichen Chancen und Rechte und sowas haben. Aber da sind wir einfach noch lange nicht. Und bis wir zu diesem Punkt kommen, müssen wir einfach total laut sein. Wir müssen dafür einstehen, wir müssen dafür kämpfen und Männer müssen einfach ihre Privilegien abgeben und sagen, das ist nun mal fair und anders geht es nicht. Und deswegen, ja, müssen sie da leider durch, so hart das für sie sein mag. Aber da weine ich auch ehrlicherweise keine Tränen nach, weil ich mir denke, oh, das Gewimmere dann immer, ach, ja, ich muss meine Privilegien abgeben. Ich armer Mann, das ist ja ganz, ganz, ganz furchtbar. Und auf der anderen Seite stehen Frauen und queere Menschen, die seit Jahrtausenden früher richtig heftig unterdrückt wurden und heute immer noch benachteiligt werden. Da hält sich mein Mitleid für Männer dann leider doch in Grenzen, muss ich sagen.
Ja, an der Stelle erwähne ich immer ganz gerne, dass Frauen wie ich vor 500 Jahren verbrannt worden wären.
Absolut.
Also wenn wir über Spiritualität sprechen oder nur weil wir Kräuter sammeln oder so, also und 500 Jahre ist keine lange Zeit, ne?
Total. Und wenn man, ich finde, das ist allgemein, wenn man diesen Zeitstrahl, seit wann Frauen erst wählen dürften, dass bis in die 90er Vergewaltigung in der Ehe keine Straftat war. Also wenn man, seit wann Frauen wählen dürfen und so. Also das ist ja, wenn du diesen Zeitstrahl guckst, der Errungenschaften des Feminismus, Das haben unsere Großeltern, teilweise haben unsere Mütter haben das alles noch miterlebt. Also meine Großmutter durfte nicht arbeiten ohne die Erlaubnis ihres Mannes. Also das ist wirklich überhaupt gar nicht weit her alles. Und ich habe gerade das Gefühl, dass wir ja eher wieder zurückgehen, dass die Rechte von Frauen und queeren Menschen da eher wieder runtergedrückt werden. Und gleichzeitig heißt es überall, alles ist so woke und alles ist so so links und so. Und ich denke mir mal, okay, leben wir eigentlich in der gleichen Welt? I doubt it. Und ich glaube, das ist aber auch normal, dass jede für viele Schritte nach vorne, für jede Bewegung, gerade aktivistische Bewegung, ist auch da der Weg nie gerade. Und es gibt immer wieder Rückschritte, es gibt immer Gegenbewegungen, das ist normal, aber wir dürfen uns davon einfach nicht verunsichern lassen. Wir müssen weiter dafür eintreten, wir müssen weiter laut sein, wir dürfen uns da nicht klein machen lassen, weil Gleichberechtigung muss am Ende das Ziel sein und Fairness. Und da gibt es einfach keine Alternative zu Punkt.
Halleluja. Lieber Mike, Männers, dein erstes Buch. Du warst jetzt im Frühjahr ein paar Mal auf der Bühne. Können wir dich öfter auf der Bühne sehen in den nächsten Monaten und bestimmt dann auch in den nächsten Jahren? Weil du bist ja, wir haben ja über dich jetzt ganz wenig, also stimmt gar nicht. Wir haben schon über dich gesprochen, über deine ganze schillernde Karriere, was du alles schon Tolles gemacht hast. Bist auch ein Radiokind, bist beim Starlight Express auf Rollschuhen gestanden in Bochum, sensationell und jetzt wieder zurück auf die Bühne. Also wie geht's für dich weiter in der nächsten Zeit?
Genau, also ich habe ja ganz viele spannende Projekte. Ich brauche das auch immer, ich brauche die Abwechslung. Ich finde es total langweilig, immer das Gleiche zu machen. Und deswegen habe ich ja erstmal zu meinem Buch, gibt es noch eine Live-Show, je nachdem, wann der Podcast rauskommt. Von April bis Mai bin ich noch in Köln, Berlin und Hamburg kann man mich noch sehen. Das ist auch ein richtig tolles Programm, weil es eine Mischung, also im Grunde habe ich das Buch auf die Bühne gebracht. Ich lese ein bisschen was raus. Das ist aber auch theatermäßig. Ich habe auch ganz viele tolle Show-Acts dabei, großartige Musical-Darstellerinnen, Drag-Queens, andere Show-Acts. Also es ist wirklich ernst, aber auch sehr unterhaltsam. Und danach geht's ja auf meine nächste Wanderung. Ich bin ja auch ein Wanderkind. Ich bin ja letztes Jahr von Köln nach London gelaufen. Und ich bin auch schon einmal durch ganz Deutschland gelaufen und jetzt habe ich mir das nächste große Projekt vorgenommen und werde von Hamburg nach Oslo laufen. Wow. 1100 Kilometer, das wird richtig, richtig wild. 6 Wochen, wenn alles gut läuft. Das wird im Mai sein. Und ja, also ich kann euch nicht zu viel verraten, aber es sieht danach aus, dass es im Herbst dann auch nochmal ein paar zusätzliche Live-Shows geben wird, die auch natürlich sich um das Thema Männers drehen werden. Ja, mal gucken, da arbeiten wir gerade dran.
Wir freuen uns auf alles, was kommt. Thank you for being here to help.
Vielen, vielen Dank für die Einladung. Hat mich riesig gefreut, hier zu sein.
Ich habe mich auch sehr gefreut. Ich hoffe, es war nicht das letzte Mal. Alle Links zu Mike, zu seinem aktuellen Buch Männers, natürlich zu seinem Instagram-Account, solltet ihr ihn noch nicht kennen, wie immer in den Shownotes unter dieser Folge. Ich wünsche dir von Herzen nur das Allerbeste.
Danke dir sehr.
Und euch, ihr Lieben, einen wunderschönen restlichen Tag. Bleibt wie immer zuversichtlich, gesund und stets neugierig, wenn ihr auf YouTube schaut. Bitte, bitte, bitte lasst einen Kommentar da und lasst ein Like da und lasst am besten auch ein Abo da, Algorithmus und so. Ihr wisst schon, und wenn ihr über Apple oder Spotify hört, dann lasst gerne auch eine Bewertung da, eine gute oder einen Kommentar. Ihr helft diesem Podcast, mehr in die Sichtbarkeit zu kommen. Dafür von Herzen danke. Also bitte bleibt gesund, zuversichtlich. Stets neugierig. Tschüss.
Get happy. Bewusster leben. Zufriedener sein. Von und mit Kati Kleff.